Deutschlandradio Kultur. Im Gespräch.
Wir sind hier gerade mit einem Gespräch, mein Gast und ich nehmen uns aber die Zeit, Sie nochmal herzlich zu begrüßen. Mein Name ist Dieter Kassel. Bei mir im Studio ist Tom Diesbrock. Er ist Psychologe, Coach mit dem Schwerpunkt Menschen, die sich beruflich verändern wollen und Autor von 2 Büchern zu diesem Thema. Und wir, das heißt nicht wir, ich sortiere nur, er hilft, wollen heute allen Menschen helfen, die vielleicht in der Situation sind, nicht zufrieden zu sein mit dem, was sie beruflich machen, aber doch auch nicht so richtig zu wissen, was sie sonst machen sollen oder wie. Das ist unser Thema, berufliche Veränderung. Vielleicht jetzt gerade zum Jahresende sagt sich der eine oder die andere, ich will nicht 2014 im gleichen Trott sein wie bisher, aber ich weiß auch nicht, was ich tun soll. Da kann Herr Diesbrock helfen, wenn Sie uns anrufen unter der Telefonnummer 00800 2254 2254 oder eine E-Mail schreiben an gespräch@deutschlandradio.de. Ist aber fair, Herr Diesbrock. E-Mails hatten wir gar nicht in der ersten Stunde. Jetzt sollten wir 2 beantworten, mindestens, die ich auch beide sehr interessant finde. Die erste ist somit die kürzeste, die ich in dieser Sendung je bekommen habe, aber sehr konkret. Sandra Fleischmann schreibt nämlich, ich lese es komplett vor, komplett lautet diese E-Mail, wie finde ich mein Interesse?
Das ist eine große Frage. Es geht vielen Leuten so. Also ich spreche auch viel mit Leuten, die schon eine Karriere hinter sich haben, die vielleicht schon Mitte 30, Mitte 40 sind und das, was sie tun, nicht gerne tun. Und wenn ich frage, ja, was interessiert sie denn? Dann höre ich nämlich genauso, was ja, weiß ich gar nicht. Und dann frage ich so, ja, wann haben Sie denn zuletzt was gehabt, was Sie interessiert hat? Und manchmal geht es wirklich sehr weit zurück. Und Mensch, jemand sagt, ich habe mein erstes Studium angefangen, ohne dass es mich eigentlich interessiert hat. Ich kann da nur eine sehr globale Antwort geben. Wer das nicht weiß, muss suchen. Es gibt da keine Abkürzung. Und es macht keinen Sinn, irgendwelche Tests zu machen. Manche Leute denken, man kann einfach mal so einen Potenzialtest machen oder irgendwas ausfüllen und dann weiß ich, was mich interessiert. Das geht leider nicht. Ich gehe mal davon aus, Menschen haben Interessen. Wir sind so gebaut, dass wir alle Interessen haben. Einigen Menschen ist das gegenwärtiger, anderen weniger. Bei einigen ist das verschüttet, warum auch immer. Viele Menschen haben sich abgewöhnt, sich das zu fragen und dann verdörrt das so ein bisschen. Ich muss da wieder rankommen und dafür muss ich graben. Das kann ich auch nicht unbedingt im stillen Kämmerlein machen. Ich würde jemandem raten, mit dieser Frage rausgehen, diese Frage in den Mittelpunkt des Lebens stellen, der Frage eine hohe Priorität geben, vielleicht auch einen Zettel aufhängen zu Hause, wie ich das der Dame eben empfohlen habe, und mal anzufangen, weil irgendwelche Interessen sind ja immer da. Und wenn es nur ist, ich gehe gern essen oder ich koche gerne oder ich lese gerne oder was auch immer. Und das einfach weiter zu verfolgen. Ne, nur man muss suchen. Manchmal dauert es auch Monate und Jahre. Ich würde jedem raten, da keine Abkürzung versuchen zu nehmen, sondern einfach die Frage ernst zu nehmen. Es fällt mir ein, es gibt so ein wunderschönes Zitat von Rilke, was ich nicht so schön, wie er das gesagt hat, hinkriege, aber der hat an den jungen Dichter damals geschrieben, versuchen Sie nicht Antworten zu finden, versuchen Sie eher die Fragen zu leben. Vielleicht leben Sie denn eines Tages in die Antworten hinein. Es gibt Fragen, die kann man schneller beantworten, aber die Frage nach Interessen ist so eine Frage, die muss man leben. Da muss man die Frage leben und dann findet man Antworten. Bei dem einen dauert es nur länger, beim anderen geht es schneller. Aber das würde ich raten.
Die zweite E-Mail kommt von einer Frau, die, glaube ich, an der Stufe jetzt nicht mehr ist, weil sie eigentlich ihren Traumberuf ausübt, aber mal ganz, ganz allgemein gesprochen, es klappt nicht. Es ist Anke Stopper aus, steht hier nicht, ist auch egal. Das ist eine etwas längere Mail, ich sag mal das Wichtigste. Sie schreibt, dass sie Schauspielerin ist und in den Jahren seit ihrem Diplom, Schauspieldiplom, auch gut zu tun gehabt hat. Aber sie hat dann ein Festengagement sogar gekündigt, weil es künstlerisch nichts Neues mehr gab. Und sie hat aber das Problem, dass sie, beschreibt sie, wir können es beide nicht beurteilen als Nicht-Schauspieler, dass zurzeit keine jungen Frauen gesucht werden, zumindest nicht offiziell. Es geht nicht ohne Beziehung. Sie versucht es als Sprecherin. Kurzum, ich fasse es mal zusammen. Sie ist jetzt an dem Punkt, wo ihr durchaus Traumberuf sie einfach wirtschaftlich nicht trägt. Und sie fragt jetzt, wenn sie als Schauspielerin so wenig beschäftigt ist, soll sie ihren Traumberuf aufgeben und zum Beispiel Erzieherin werden?
Also wenn sie mit dem Beruf der Erzieherin was anfangen kann, wenn das vielleicht nicht der Traumberuf ist, aber der kleine Bruder des Traumberufes, dann finde ich, wenn sie das Feld wirklich gut erschlossen hat und wirklich sagen kann, da ist nichts zu holen und das wird wahrscheinlich die nächsten Jahre auch bleiben. Und sie kann damit leben, Erzieherin zu sein, dann würde ich ihr nicht davon abraten. Wenn jemand sagt, das ist mein Traum und ich will alles dafür versuchen, auch wenn ich nebenbei Taxi fahren muss und ich bleibe das, das ist im künstlerischen Bereich ja gar nicht so selten so. Ich kenne auch Musikerfreunde, die sagen, nee, ich bin einfach Musiker, das will ich auch bleiben, ich gebe es nicht auf. Dann habe ich total Verständnis dafür. Da muss man halt so einen Brot- und Butterjob haben, der einen am Leben erhält. Das ist, finde ich, eine Konstruktion, bei der man vielleicht unterm Strich am Ende glücklicher ist als mit so einem miesen und schalen Kompromiss. Wenn sie jetzt aber sagt, Mensch, Erzieherin kann ich mir vorstellen, mit Kindern arbeite ich gerne, kann durchaus was Gutes daraus werden. Ja, bei mir war das damals ja auch so. Ich wäre gerne Musiker geworden, hat aber nicht geklappt. Und jetzt habe ich einen Beruf, von dem würde ich schon sagen, das ist mein Traumberuf. Aber das hat ein bisschen gedauert und ich musste mich da erstmal so reinfriemeln. Vielleicht geht es beim zweiten Anlauf.
00800 22 54 22 54 ist unsere Telefonnummer. Und Kerstin Krüger aus Chemnitz ist jetzt am Telefon. Hallo, Frau Krüger.
Hallo.
Guten Morgen.
Jetzt habe ich ganz schnell den Hörer wieder genommen.
Ja, manchmal kommt es überraschend. Ich gebe zu, ich habe jetzt den Übergang sehr schnell gemacht. Aber ganz in Ruhe jetzt Ihre Frage oder Ihre Anmerkung.
Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Und tut mir leid, wenn ich das jetzt ein bisschen unstrukturiert mache, aber es ist einfach viel. Und inspiriert hat mich auch die eine sehr positiv klingende Anruferin. Ich habe zwei Kinder, bin alleinerziehend, habe eine Berufsausbildung, eine abgeschlossene und ein Hochschulstudium. Und jetzt bin ich einfach am Überlegen, bin ja jetzt erstmal zu Hause mit Erziehungsgeld und dann erstmal noch Hartz IV.
Das heißt, die Kinder sind noch ziemlich klein jetzt, oder?
Die eine ist schon in der vierten Klasse und der Kleine ist ein Baby, ja.
Okay.
Und der vernünftige und praktische oder praktikabelste Weg für mich wäre jetzt aus meinem Studium eine Lehramtsausbildung zu machen oder irgendwie da noch ranzuhängen, was schon schwierig ist, weil es wäre ein zweites Studium, ich müsste das bezahlen, weiß nicht wie. Und wenn ich das noch irgendwie hinkriege, das vielleicht doch bezahlt zu bekommen, wäre die Frage, ja, jetzt nochmal 5 Jahre zu studieren, weil ich glaube, also von anderen durch andere weiß ich, dass man da nicht viel angerechnet bekommt von dem, was ich jetzt studiert habe. Ich habe Politik im Hauptfach und Deutsch als Fremdsprache. Und
so ideal wären Sie Außenministerin.
Ja, ich habe auch oft überlegt, ob ich in die Politikrichtung wirklich weitergehe. Ich habe schon gesagt, dass ich da aber natürlich ein bisschen so naiv, weltverbesserisch an das Studium rangegangen bin. Eher auch aus dieser Perspektive heraus. Ich habe Tischler gelernt und wollte in die Architektur- oder Kunstrichtung weitermachen und habe dann aber bei vielen Freunden und eben auch bei meinen Eltern gesehen, dass das wirtschaftlich und existenziell einfach schwierig ist. Und habe dann eben mit meinem Magister auch nicht viel das viel besser gemacht. Aber mit deutscher Fremdsprache habe ich jetzt ein Jahr lang selbstständig gearbeitet, was auch schön ist und Spaß gemacht hat, an der Uni zu unterrichten. Und wir haben jetzt auch immer mehr, gerade viele Studenten aus Indien.
Frau Krüger, an dieser Stelle würde ich mir gerne mal erlauben, Sie zu unterbrechen und das Wort wirklich an Herrn Diesbrock zu geben, weil für mich, ich weiß ja von dem, was er schon gesagt hat, also es ist schon eine Menge da gewesen, aber Sie können ja auch rückfragen, Herr Diesbrock, weil die Kernfrage ist ja, glaube ich, im Moment, soll sie jetzt noch auf Lehramt studieren oder nicht?
Ja, für mich klang das ein bisschen lustlos. Haben Sie Lust auf Lehramt? Also können Sie sich vorstellen, wenn Sie jetzt gerne unterrichten, wenn Sie sagen, das macht Ihnen Spaß, was gibt es durch das Lehramt zu gewinnen?
Es ist schon so, dass erstens wurde mir oft gesagt, ich wäre die geborene Lehrerin.
Ja.
Dann hatte ich das auch schon mal auf meiner Liste. Eben so eine Liste, ne, was könnte ich machen?
Ja.
Und dann habe ich auch das Gefühl, ich könnte da schon weiterreichen, Ideen verwirklichen, auch relativ kreativ sein, was ich eben ein bisschen vermisse, ne, das wirklich schöpferisch-künstlerische Tun. Es ist halt nur ein steiniger Weg nochmal bis zu diesem Abschluss.
Ja, ich bin nur nicht ganz überzeugt. Also
ja,
Lehramt als kreatives Feld, also was ich so von Lehrern höre, ist das ja auch relativ eng heutzutage.
Klar.
Und Sie sagen, andere Leute trauen Ihnen das zu, das glaube ich auch. Nur ist das für mich kein Argument, etwas zu machen. Und also ich höre nicht wirklich, dass es Ihr Ding ist, oder?
Ja, da wären wir eben an dem Punkt, was ist denn eben mein Ding? Und ich habe dieses Problem, Jack of all trades and master of none, so wie eben auch vorhin das zu hören war. Ich kann ganz viel so ein bisschen und weiß nicht, was da eben die Hauptsache ist. Und das habe ich noch nie, da habe ich mich eben wirklich noch nicht richtig hingesetzt und das mal alles fokussiert irgendwie.
Und das wäre, glaube ich, mal ganz wichtig, ne?
Mhm.
Da weiter sich reinzubohren und vielleicht auch mal mehr reinzuschnuppern. In der Schule mal zu schauen, wie ist denn da der Alltag? Also um wirklich ein sehr, sehr, sehr genaues Bild davon zu haben, wie das aussehen würde.
Ja. Ja,
Frau Kühler, ich muss wirklich mal eines sagen, was Sie gerade gesagt haben, dass Sie alles so ein bisschen können und alles nichts, ist doch jetzt aus meiner Sicht Quatsch. Denn wenn ich Sie richtig verstanden habe, sind Sie doch ausgebildete Tischlerin und haben jetzt, wenn auch noch ohne Lehramt, Politologie und Deutsch als Fremdsprache studiert. Das mag am Ende so sein, dass das, was da ganz nahe liegt, als Beruf für Sie nicht das Richtige ist. Aber da kann man doch nicht sagen, ich kann eigentlich nichts. Also das trifft doch schon mal nicht zu.
Ja, nichts für den Broterwerb. Und
sind Sie sich da so sicher?
Das stimmt, das ist doch aber auch gleichzeitig die Not, ne? Dass man eben aus diesen vielen, was man so ein bisschen kann und wo man auch alle möglichen Talente hat, irgendwas zimmern muss, womit man eben einfach das Geld verdienen kann. Und das ist das Nächste, dass ich einfach gerne mal ordentlich Geld verdienen würde, gerne auch als Frau und auch als Mutter und auch als Alleinerziehende, um meinen Kindern eben zum Beispiel auch mal ein Studium zu bezahlen. Wer weiß, ob das dann später noch ja, kostenlos oder so kostengering wie jetzt noch sein wird. Ne?
Also ich kann das total gut verstehen. Völlig
klar. Deswegen bin ich auch ein bisschen in diese Zwickmühle, da einfach zu sagen, okay, Lehramt, das ist es konkret und da kann man eben auch verdienen halbwegs, auch wenn man in Sachsen hier nicht mehr verbeamtet wird.
Ja,
ja,
nur,
ne,
wie wäre das denn, wenn Sie sagen, Sie haben sich noch nicht so richtig da reingebohrt in das Thema. Was Sie ja haben, Sie haben sehr viel, was vielleicht auf den ersten Blick nicht zusammenpasst. Vielleicht wäre es aber eine ganz interessante Idee, wie Sie Ihre Kompetenzen, die ja da sind, und da möchte ich Herrn Kassel absolut unterstützen, also von wegen, ich kann gar nichts oder alles so ein bisschen, so klingt es wirklich nicht, wie können Sie denn das zusammenbringen? Es muss nicht gleich so ein Jobprofil dabei rausspringen, dann bin ich Lehrerin, dann bin ich Hochschulprofessorin, dann bin ich Pilotin, sondern zu gucken, Mensch, was für eine Tätigkeit wäre das eigentlich? Da, wo das Tischlern vielleicht zusammenkommt mit dem Unterrichten, ja?
Darf ich da mal noch kurz was sagen? Ich hatte da jetzt eine Geschäftsidee. Das ist doch gerade so in dieses Do-it-yourself. Ne? Und da packt man kleine Päckchen, zwei Wollknäule und eine Häkelnadel dazu und eine Häkelanleitung. Und dann verkauft man das eben gut für 15 Euro, das ganze Ding. So, und sowas hatte ich mir überlegt, eben mit Holz und Holzspielzeugs und so, wo dann der Papa mit seinem Sohnemann eben so, ich weiß nicht, ob ich das hinkriege, hier in meiner kleinen Wohnung irgendwie so ein Business aufzubauen.
Das weiß ich auch nicht, nur wenn Sie eine gute Idee haben, verraten Sie die jetzt nicht hier, ne, sonst wird das dann abgekupfert.
Ja.
Überlegen Sie das mal. Also, wenn das bisher eine Idee ist, dann formulieren Sie das mal weiter aus. Und überlegen Sie, gibt es vielleicht Geschäftspartner, mit denen Sie das zusammen machen können?
Also auch konkretisieren einfach.
Auf jeden Fall. Also solange das so eine Idee ist, werden Sie sich, das habe ich vorhin ja schon gesagt, werden Sie sich dagegen entscheiden, weil es zu unsicher ist, zu schwammig. Ja, machen Sie es konkret.
Und gleichzeitig aber kann man darüber schnell das wieder lassen, ne? Weil je konkreter, dann wird es umso größer und man verliert den Mut vielleicht, das zu bewältigen.
Oder man kriegt kalte Füße, das ist so. Wenn man Sachen konkreter macht und auf den Punkt bringt, dann wächst natürlich die Angst. Das ist völlig normal. Ja, solange ich so in diesem Wagen bleibe, ne, so ja, ich könnte mal, ist die Angst natürlich kleiner, weil die Angst genau merkt, passiert ja nichts, der macht ja nichts. Ja? Das gehört dazu, auf jeden Fall.
Und dann über den Punkt kommen, die Angst wieder im... Ja,
ne? Pass auf, ich mache eine Sache. Ich nenne sowas Projektarbeit. Es braucht hier gar keine große Psychologie. Was es hier braucht, ist Projektmanagement. Also zu sagen, ich definiere hier mein Projekt. Und ich gebe mir mal, ich sage immer pauschal erstmal 3 Monate. Und in 3 Monaten treffe ich eine Entscheidung. So, und bis dahin lege ich fest, was werde ich tun? Womit werde ich mich beschäftigen? So sind meine Bücher im Prinzip auch aufgebaut. Ja, so mit welchen Fragen will ich mich beschäftigen? Und was kann ich alles tun, damit ich am Ende eine Entscheidung treffen kann? Weil vor der Entscheidung müssen klare Alternativen da sein. Die müssen durchgerechnet sein. Wenn Sie sich selbstständig machen wollen oder bleiben wollen, in einen neuen Bereich gehen wollen, muss ein Businessplan stehen. Ja, dann können Sie sich auch entscheiden, aber nicht vorher.
Das haben Sie jetzt davon. Jetzt müssen Sie eine 3-Monats-Frist einhalten.
Ja, nee, das stimmt. Das mit Zeitbegrenzung, das ist ja auch ganz wichtig.
Also ich kann Ihnen nur tröstend sagen, ich bin auch so jemand. Bei mir ist auch immer so, wenn ich für etwas 3 Monate Zeit habe, mache ich es an den letzten 3 Tagen und dann schlafe ich nicht mehr. Aber am Ende halte ich es ein. Andere Leute können es verteilen. Aber ich glaube, die Idee, sich zu sagen, ich trage die Idee jetzt nicht in die nächsten 20 Jahre mit mir rum, sondern 3 Monate und dann setze ich sie entweder um oder beerdige sie. Das ist, glaube ich, ganz vernünftig.
Ja. Vor allen Dingen jetzt nicht zu sagen, und dann entscheide ich mich und dann kurz vorher mache ich mal was, um dem vorzubauen. Es ist eben wichtig, einen Plan zu haben. Zu sagen, ne, im ersten Monat mache ich das. Im ersten Monat, meine Empfehlung ist immer, beschäftige ich mich erstmal mit Interessen und bringe die auf den Punkt. Im zweiten Monat entwickle ich daraus Jobideen. Ne, noch nicht fertige Profile, aber erstmal Ideen. Was möchte ich tun? Und im dritten Monat arbeite ich die erfolgsversprechend sind, weiter um und bringe sie auf den Punkt. Ne, das sind Jobprojekte. Ja, bis zum Businessplan. Und dann kann ich mich entscheiden. Und wenn ich so eine Struktur habe, dann ist das wie so ein Geländer, an dem ich mich entlanghangeln kann. Ja. Und dann ist die Gefahr relativ klein, dass ich das erst 2 Tage vor meiner Entscheidung mache.
Außerdem, Frau Krüger, das vielleicht zum Schluss von mir als vermeintlich Außenstehendem. Ich fand, als Sie diese Idee, und da hat ja Herr Liesbock recht, das sollten wir gar nicht im Radio rausposaunen, ist ja jetzt vorbei, ist passiert. Aber ein Satz von mir, als Sie diese Idee beschrieben haben, die wir jetzt nicht nochmal wiederholen, klangen Sie viel enthusiastischer, vielleicht übertrieben, viel engagierter als bei der Lehramts- und all den anderen Ideen.
Geht mir auch so, kann ich unterschreiben.
Frau Krüger, vielleicht mal Ruhe zu Weihnachten und dann aber beginnt die 3-Monats-Frist.
Und können Sie nur das Buch nochmal nennen oder dürfen Sie?
Ich mach's nochmal am Schluss. Sie können es auf unserer Seite sehen, aber das, was Sie vielleicht brauchen, ist wirklich das Erste. Das Zweite ist eher für die schon absolut wollen und es praktischer mögen. Ihr Pferd ist tot, steigen Sie ab, heißt es.
Okay.
Ist grün. Mehr sage ich nicht. Tschüss, Frau Krüger.
Viel Glück wünsche ich Ihnen.
Vielen Dank.
Tschüss. So, jetzt kommt auch noch Wunschmusik. Wir werben für Ihr Buch, wir machen Wunschmusik. Wenn ich bei Ihnen erfahre, dass Sie die Haushaltsabgabe nicht zahlen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dann spielen wir es. Max Herre, Blick nach vorn.
Du sitzt noch da, die anderen gehen. Der Abspann läuft, alle haben's mit angesehen. Und du mittendrin. Du kommst raus, der Tag ist hell. Blickst nach vorn, versuchst ihn scharf zu stellen. Und alles verschwimmt. Man sagt, das Leben geht nicht geradeaus. Und man kriegt nicht immer, was man gerade braucht. Doch mit jedem Tag, der die Hoffnung gibt, mit jedem Ziel, das noch vor dir liegt, mit all der Sehnsucht, die in dir wächst, blick nach vorn. Mit jeder Wahrheit, die du erkennst, mit jedem Zweifel, gegen den du kämpfst, mit jedem Schlag, der dich taumeln lässt, blick nach vorn. Trottest so vor dich hin, einfach nur ein bisschen Boden zu gewinnen. Und du weißt nicht wohin, kannst nicht sehen, wohin es führt, weil was hinten liegt, sein Schatten vor dich wirft. Und es ergibt keinen Sinn. Man sagt, das Leben geht nicht geradeaus. Und man kriegt nicht immer, was man gerade braucht. Doch mit jedem Tag, der die Hoffnung gibt, mit jedem Ziel, das noch vor dir liegt, mit all der Sehnsucht, die in dir wächst, blick nach vorn. Mit jeder Wahrheit, die du erkennst, mit jedem Zweifel, gegen den du kämpfst, mit jedem Schlag, der dich taumeln lässt, blick nach vorn und du siehst mit dir. jedem Stück weit, dass du kommst. Verschiebt sich auch dein Horizont mit jedem Tag, der die Hoffnung gibt, mit jedem Ziel, das noch vor dir liegt, mit all der Sehnsucht, die in dir wächst, blick nach vorn. Mit jeder Wahrheit, die du erkennst, mit jedem Zweifel, gegen den du kämpfst, mit jedem Schlag, der dich taumeln lässt, blick nach vorn.
Blick nach vorn. Max Herre war das. Musik, die sich Tom Diesbrock gewünscht hat. Er ist Psychologe und Coach. Sein Schwerpunktthema ist berufliche Veränderung. Über dieses Thema hat er zwei Bücher geschrieben. Dazu berät er als Coach seine Kunden und dazu berät er heute, und das ist im Unterschied zu den Kunden, kostenlos, auch mal Sie hier im Radio. 00800 22 54 22 54 ist unsere Telefonnummer und Joachim Neuberg aus Koblenz ist jetzt am Telefon. Herr Neuberg, guten Morgen.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ihre Frage bitte oder auch Ihre Anmerkung.
Ja, also einerseits berufliche Veränderung steht auch bei mir an, aber ich möchte jetzt nicht so gerne eine Antwort haben, in welches Feld das gehen könnte. Weiß ich schon ungefähr soweit. Nur oft, wenn ich Stellenanzeigen lese oder auch Jobprofile, dann kommt immer so diese Schlagworte, von Teamfähigkeit, von irgendwelchen Kundenorientiertheit, und das klingt alles, das sind alles so schöne Worte. Mhm. Und mich tut das, sage ich mal, irgendwie demotivieren, weil ich habe in meiner bisherigen Berufslaufbahn eben auch gespiegelt bekommen von Kollegen, vom Chef oder so weiter, dass ich doch eher auch, das weiß ich auch selber, der introvertierte Typ bin. Also derjenige, der zwar gerne mit einer Aufgabe beschäftigt ist, die auch gerne löst und daran sich auch festklammert, aber wenn es darum geht, irgendwie das zu vermarkten, zu verkaufen oder auch sag ich mal, nach Feierabend dann irgendwie wegzugehen, weil dann irgendwie eine Gruppendynamik kommt und so weiter, dann bin ich es doch eher, der dann sagt, ja, aber, oder ich schiebe dann Gründe vor, warum ich nicht kann oder nicht können will, und das ist es eben, weil ich eben wirklich von meiner Persönlichkeitsstruktur her doch eher für mich bin und gerne für mich bin und in meiner Gedankenwelt auch lebe oder in meinem Kreis und nicht so gerne das nach außen bringe. Und das ist, denke ich, für mich auch bislang ein gewisser Karrierekiller gewesen. So würde ich das mal sagen. Aber ich kann eben schlecht aus meiner Haut. Ich kann schlecht aus meiner Haut. Und das wollte ich halt mal dazu sagen.
Ja. Nur warum bewerben Sie sich auf Jobs, bei denen Karriere, Teamfähigkeit und soziale Fähigkeiten so im Vordergrund stehen?
Ja gut, ich bin von meiner Ausbildung her, ich bin Steuerfachangestellter, ich habe dann auch noch irgendwie eine Weiterbildung im Industriekaufmannbereich gemacht. Mhm. Das war eben so vorgegeben, und da bin ich jetzt in dieser Schiene drin, und ich finde es schwierig, dann da rauszukommen irgendwie.
Ja. Also einmal finde ich, man kann durchaus introvertiert sein und mit Menschen reden und im Kontakt mit Menschen sein. Also viele Menschen, die eher introvertiert sind, denken immer, sie müssen so eine Hoppla, hier komm ich Haltung an den Tag legen. Also meine Erfahrung ist, dass man mit leisen Tönen auch sehr überzeugend sein kann. Das ist die eine Sache. Das andere ist natürlich, wenn Sie sagen, Sie sind eher derjenige, der nicht im Team arbeitet, sondern am Rechner und für sich alleine, finde ich das auch völlig in Ordnung.
Frage oder mit Büchern, in Archiven, in Büchern, dass ich etwas versuche rauszufinden, was einen längeren Weg hat, eine lange Vorlaufzeit, wo manche Leute vielleicht eher schon die Flinte ins Korn geworfen hätten, und ich dann gerne daran bleibe, aber eben nicht so gerne im Austausch auch mit anderen. Also das darf man jetzt falsch verstehen, aber ich bin eben der Party-Typ, der Feiertyp, und das habe ich eben oft gemerkt, dass das doch sehr wichtig für manche ist oder für manche Berufsbezüge, dass man irgendwie so ein gute Laune-Typ ist, und der bin ich so prima vista eher nicht.
Also wenn Sie sagen, Sie sind Steuerfachangestellter und Sie sitzen eher in Ihrem eigenen Raum und im Archiv, da gibt es doch auch durchaus Tätigkeiten, die in dem Bereich angesiedelt sind. Warum fokussieren Sie sich nicht darauf?
Naja, weil eben auch so in Bewerbungsgesprächen kommt das eben oft. Wir sind ein mittleres großes Büro von 15, 20 Leuten. Mhm. Und da ist es halt auch wichtig, dass das dann irgendwie auch so dieser Flurfunk, wie man das nennt, so ja. ein bisschen funktioniert. Und dann kommen auch leicht, ich kenne das, Gerüchte oder so und Klatsch und so etwas. Und das mag ich halt nicht. Mhm. Also ich ziehe mich da eben sehr schnell zurück. Und wenn es dann irgendwie unsachlich wird oder hat jetzt nicht so direkt mit dem Beruf zu tun, dass ich dann auch schnell sage, okay, ich mache jetzt weiter und so. Und das wird dann eben oft manchmal als uninteressiert oder als so zum Teil auch arrogant, hatte ich gehört, abgestempelt. Und das ist eben dann so eine Nummer, wo sie schlecht rauskommen.
Einmal würde ich mich jetzt nicht so sehr abschrecken lassen von Stellenausschreibungen, bei denen sowas im Vordergrund steht, weil das natürlich auch immer einen gewissen Werbecharakter hat. Ne, jedes Team ist lebendig und viel Austausch und so. Also nicht alles, was in der Ausschreibung steht, ist jetzt auf der Prio-Liste des potenziellen Arbeitgebers wirklich ganz weit oben. Also nicht abschrecken lassen. Aber Sie haben natürlich recht. Gewisses soziales Miteinander ist natürlich in jedem Unternehmen mehr oder weniger gefragt. Die Realität ist manchmal eine ganz andere. Aber das, was so im Selbstverständnis eines Unternehmens nach außen getragen wird, ja, ist es schon eine wichtige Sache. Wenn es Ihnen sehr generell sehr schwer fällt, dann wäre das vielleicht wirklich eine Sache, wo Sie sich mal Unterstützung holen zum Thema Smalltalk, einfach ein leichtes Gespräch führen, auf Leute mal zugehen. Das kann man ja auch lernen. Ne? Nicht, dass sie jetzt der Partytyp werden. Das ist aber auch überhaupt nicht notwendig. Ja, es gibt natürlich in vielen Abteilungen solche, aber es gibt auch andere. Ne? Nur wenn sie sagen, ihnen droht dann so der Ruf, der ist arrogant und der redet nicht mit uns, dann haben sie sich ein bisschen zu weit in ihre Ecke zurückgezogen. Ne? Und dann finde ich es eben wichtig, zu lernen, zumindest ein bisschen Smalltalk zu machen, mal nach vorne zu gehen. Dabei können auch übrigens so Sachen helfen, die gar nicht so psychologisch sind. Zum Beispiel, was ich manchmal Klienten empfehle, so ein Freizeit-Schauspielkurs. Ja? Einfach mal so ein bisschen spielen, so ein bisschen raus aus seiner Haut, aber immer noch in ihrer Komfortzone. Ne? Sie sollen sich nicht verbiegen, darum geht es überhaupt
nicht. Nein, genau.
Aber so ein bisschen damit spielen, auf Menschen zuzugehen.
So. Ganz zum Schluss, ich bin ein Nebenexperte hier, aber eine Frage, Herr Neuberg, könnten Sie sich vorstellen, mit der entsprechenden Zusatzausbildung Steuerberater zu werden in Ihrem eigenen Büro? Weil ich habe das Gefühl, Ihr Problem sind eher die Kollegen, weil so wie Sie mit uns beiden jetzt reden, habe ich das Gefühl, ein sachliches Gespräch mit Fremden zu führen, ist ja gar nicht Ihr Problem.
Nein,
sondern eher diese Bürodynamik.
Ja, ich mache das auch sehr gerne mit Mandanten, dass ich die auch irgendwie berate oder dass ich dann irgendwie mit denen auch über ihre Historie spreche, warum jetzt irgendwie dieser Steuerfall eingetreten ist. Aber es ist wirklich so, also wie Sie sagen, mit Kollegen oder auch egal, also irgendwie so unsachliche, so Smalltalk eben, so Sachen, wo die jetzt eigentlich mit dem Beruf gar nichts zu tun haben und die dann irgendwie, damit dieser Kit, sag ich mal, damit der funktioniert. Und das stört mich. Da fühle ich mich, darum nehme ich auch viele Sachen gerne mit nach Hause oder habe sie mit nach Hause genommen, um das da zu machen. Ja.
Herr Neuberg, auch wenn wahrscheinlich alle jetzt lachen, die mich im Radio hören, die mich schon öfter gehört haben, ich kann das nachvollziehen, weil ich gar nicht so unähnlich bin. Behaupte auch, wenn ich auf jeder Party gewesen wäre, zu der man eigentlich geht, dann wäre ich schon Intendant, aber ich weiß nicht, ob ich dann glücklicher wäre. Herr Neuberg, überlegen Sie sich doch das mit dem freiberuflichen Steuerberater. Haben Sie zwei Fliegen mit einer Klappe? Sie sind aufgestiegen und Sie haben Ruhe vor den Kollegen. Dann können Sie Ihre Kollegen, wenn Sie denn welche brauchen, selber einstellen. Dann stellen Sie keine Partylöwen ein.
Aber ein Wort noch dazu. Ja. Auch als Freiberufler und im Kundenkontakt muss man Smalltalk machen. Also Smalltalk gehört dazu. Ich höre das häufiger von Klienten, die sagen, ich mag das nicht, Smalltalk ist doof und oberflächlich. Das ist es nicht. Ja, also gewisse Smalltalk-Fähigkeiten brauchen wir alle. Ob wir Freiberufler sind oder nicht. Wenn wir Kundenkontakt haben, brauchen wir das. Also nicht ganz vor dem Thema drücken.
Also, nehmen wir an. Herr Neuberg, ich danke Ihnen. Wegen unseres Smalltalks wäre ich schon so böse angeguckt. Wir machen die Kulturnachrichten und dann weiter. Und wenn Sie wollen, können Sie auch noch anrufen. 00800 22 54 22 54.
Deutschlandradio Kultur. Kulturnachrichten.
Die Begnadigung von Michail Chodorkowski ist kein Zeichen von Stärke. Dieser Ansicht ist der Filmemacher Cyril Touchy, der 2011 einen Dokumentarfilm über den Kreml-Gegner gedreht hat. Touchy sagte im Deutschlandfunk, Präsident Putin habe vermutlich einen Trumpf ausspielen müssen, aus Gründen, die vielleicht noch gar nicht bekannt seien. Vieles am Fall des früheren Oligarchen sei noch rätselhaft, betonte Touchy. Putin könne sich auch überlegt haben, das nervige Moralsymbol Chodorkowski loszuwerden. In diesem Fall handle es sich um einen Rausschmiss und der Begnadigte könne möglicherweise nicht mehr nach Russland einreisen. Seit 2011 müssen Vereine, die sich gegen Rechtsextremismus engagieren und vom Bund mit Fördergeldern unterstützt werden wollen, die sogenannte Extremismusklausel unterzeichnen. Die neue Familienministerin Manuela Schwesig will das schriftliche Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung nun aber abschaffen. Schwesig sagte dem Spiegel, viele Organisationen empfänden die von ihrer Vorgängerin Christina Schröder eingeführte Verpflichtung als Angriff. Diese Organisationen sollten aber nicht unter Generalverdacht gestellt, sondern gefördert werden. Ohne ihn fehlt dem hiesigen Fernsehen eine Farbe im alltäglichen Talkshow-Grau. So kommentiert die FAZ die Nachricht, dass der Fernsehsender Sky den Vertrag von Harald Schmidt nicht verlängert hat. Dass Schmidt in der Verbannung ende, sage einiges über Deutschland aus, wo man es eben flach und harmonisch möge, kritisiert die FAZ. Die Süddeutsche Zeitung meint, womöglich muss ein Sender, wenn er sich nicht zerfransen will, einen Moderator, der sich in der Endlosschleife eingerichtet hat, irgendwann aus dieser Schleife herausfieseln. Die Harald-Schmidt-Story sei einfach zu Ende erzählt, bilanziert die SZ. Und das Hamburger Abendblatt schreibt, jetzt könne wieder einmal die Phase der Verklärung zur Legende beginnen. Nur noch konsequenter, da ja angesichts der niedrigen Quoten niemand wisse, ob Schmidt immer noch so einsame Spitze gewesen sei, wie er es gern von sich behauptet habe. Die Bronzestatuen von Riace stehen wieder aufrecht. Die beiden rund 2500 Jahre alten Skulpturen sind von heute an wieder an ihrem angestammten Platz im Nationalmuseum im süditalienischen Reggio Calabria zu sehen. 2009 waren sie wegen der Renovierung des Museums ausgelagert und seitdem liegend aufbewahrt worden. Und das deutlich länger als ursprünglich geplant. Das hatte unter anderem die UNESCO zu einer Ermahnung und Kunstfreunde zu einer Petition an das italienische Kulturministerium veranlasst. Tom Cruise und der Bauer Verlag haben ihren Rechtsstreit beigelegt. Der Verlag teilte mit, man habe eine vertrauliche Einigung erzielt. Hintergrund sind Berichte der Klatschmagazine Life and Style sowie In Touch über den Umgang des US-Schauspielers mit seiner Tochter. Cruise hatte ursprünglich umgerechnet gut 36 Millionen Euro gefordert.
Deutschlandradio Kultur. Wurfsendung.
Den nächsten Ton werden Sie mir kaum abnehmen. Hören Sie sich das einmal an. Nun, das ist das eindrucksvollste elektronische Musikinstrument, das je gebaut worden ist. Es wiegt kaum so viel wie eine Bonbonniere mit einem halben Pfund Konfekt darin. Eine kinderleichte Angelegenheit. Sie legen einfach einen Schalter um und spielen irgendeine Note. So. Und denken Sie nur, da ist dann so ein kleiner Knopf. Und nun drehen Sie langsam am Knopf und schon ertönt... Und das wissen Sie ja, die Tonleitern sind das A und O aller Musik. Wenn Sie sie also gelernt haben, dann sind Sie schon ein halber Musikus.
Gerade Hagelschlag, mieses Wetter. Gestern Lawinendonnern, Gewittergrollen, Blitze krachen. Heute Vogel zwitschern, Vögel schlagen, Kinder lachen.
Deutschlandradio Kultur. Radiofeuilleton im Gespräch.
Was ist, wenn man eigentlich beruflich umsatteln möchte, aber man weiß nicht so richtig, welches neue Pferd man besteigen möchte? Wenn es ein geklautes Bild, hat unserem Gast geklaut, das Pferd. Und man weiß schon gar nicht, wie. Unser Gast, der gerne mit Pferdeanalogien arbeitet, ist Tom Diesbrock. Sein erstes Buch hieß zum Beispiel auch und heißt noch immer, gibt's dann auch, Ihr Pferd ist tot, steigen Sie ab. Und er berät gerne auch Sie jetzt noch gut 20 Minuten lang in der Frage, ob überhaupt beruflich umsatteln und wenn ja, dann wie. Und wir haben noch gar nicht so viel, wir haben schon so viel gehört, wie macht man das, wie findet man den richtigen, wie hat man den Mut, es umzusetzen. Davor, nämlich die Frage, ist es überhaupt schon so weit, haben wir noch gar nicht so ausführlich besprochen. Ich glaube, das machen wir jetzt. Ich begrüße jetzt unter der 00800 2254 2254 Franziska Altmann aus Baden-Baden. Morgen, Frau Altmann.
Hallo.
Hallo. Hallo. Ihre Frage oder Ihre Anmerkung, bitte.
Und zwar ist es so, ich bin 27 Jahre alt und also noch ja relativ jung. Familie ist noch keine da, aber auch jetzt so mal in Planung. Und ich bin jetzt in einer führenden Position seit Anfang diesen Jahres. Ich habe sehr viele Mitarbeiter, so 80 bis 90. Und also meine Frage ist einfach, das Feedback fehlt mir einfach auf Arbeit. Ja, also mache ich meine Arbeit gut oder nicht? Mein Vorgesetzte hält sich da ein bisschen sehr bedeckt, was das angeht. es ist eher immer die Aussage, wo kommt, ja, sie sind noch sehr jung, sie müssen noch viel Erfahrungen sammeln. Und das macht für mich jetzt auch schwierig zu sagen, ich bewerbe mich woanders oder ich suche mir woanders eine Arbeit. Also mein Partner möchte sich gern auch beruflich verändern, wegziehen. Und für mich ist es jetzt in dem Moment schwer zu sagen, okay, ich nehme das auch einfach jetzt in Angriff. Also einfach der Angstfaktor ist da, überhaupt woanders in genau so einer Position ausschaffen würde, ja. Oder auch einfach, wenn Familie da ist, komme ich danach überhaupt in so eine Position wieder rein. Also wie gesagt, das Alter spielt halt da schon auch eine Rolle.
Wobei Sie ja nur mit 27 uns aber jetzt nicht erzählen wollen, Sie haben Angst, Sie sind schon zu alt, um zu wechseln. Oder erzählen Sie das doch?
Bitte?
Mit 27 sagen Sie jetzt aber nicht, Sie glauben, Sie sind zu alt, um jetzt nochmal zu wechseln. Das wollten Sie jetzt nicht gerade sagen, oder? Hallo? Frau Altmann? Ich glaube, das ist nicht Ihre Schuld. Ich höre auch kein Rauschen mehr. Ich glaube, wir haben eher einen technischen Problem. Frau Altmann? Offenbar ist sie weg aus irgendwelchen Gründen, Herr Diesburg. Dann können Sie jetzt keine Rückfragen stellen. Da versuchen wir darüber zu reden. Ich habe es allerdings, deshalb denke ich, eigentlich müssten wir jetzt Rückfragen stellen, noch nicht ganz verstanden. Aber
ich auch nicht. Was ich nicht verstanden habe, ist wirklich dieser feedbackfreie Raum, dieses kein Feedback kriegen, ist das der Grund zu gehen? Das kann ich mir aber gar nicht vorstellen, weil leider sind sehr viele Unternehmen so. Und das ist wirklich ein Problem. Feedback muss ich einfordern, aber wenn ich einen Vorgesetzten habe, der mir das verweigert und vielleicht nur so ein bisschen patriarchalisch, altväterlich sagt, sie müssen noch ihre Erfahrung machen. Es ist natürlich frustrierend, aber es wäre für mich noch kein Grund zu gehen. Gut, aber da können wir jetzt, glaube ich, kommen wir jetzt nicht weiter.
Eine Rückfrage vielleicht noch, so hatte ich es verstanden, können wir nicht sagen, aber wenn das so ist, wenn es vielleicht weitergeht, wenn sie sagt, ich habe das Gefühl, es kommt deshalb kein Feedback, weil es negativ wäre, wenn es käme. Also wenn, oder gehen wir von ihr weg, verallgemeinern wir das, wenn jemand das Gefühl hat, eigentlich mache ich meine Arbeit gerne, aber ich habe das Gefühl, man ist nicht mit mir zufrieden. Können wir immer sagen, dann suchen Sie das Gespräch. Aber nehmen wir an, es ist so. Ist das schon etwas, wo Sie sagen würden, dann suchen Sie sich was Neues? Oder sagen Sie da eher, dann arbeiten Sie ein bisschen an der Situation, die Sie jetzt haben?
Also das ist, glaube ich, auch davon abhängig, wie jemand gestrickt ist. Also für einige Menschen ist das sehr unangenehm, kein Feedback zu bekommen. Und der verdörrt quasi, wird ganz unsicher. Der braucht wahrscheinlich ein neues Umfeld. Aber wenn jemand es schafft, auch ohne Feedback nur das Gefühl zu haben, ich leiste nicht genug, das reicht nicht. Also das Gefühl, es trübt uns da oft sehr. Dann würde ich ja sagen, es also so meine Arbeit so aufzuhängen, dass sie aus meiner eigenen Motivation heraus funktioniert oder in meinem Team, dass ich da alles tue, dass es ein gutes Team ist, dass die gerne miteinander arbeiten und mich abzukoppeln von diesem mangelnden Feedback. Nur das kann nicht jeder, das weiß ich auch.
Dann stochern wir jetzt hier nicht weiter im Dunkeln, sondern kommen einfach auf den nächsten direkten Hörer bzw. Hörerin. Maria Grabe aus Meppen ist das. Guten Morgen, Frau Grabe.
Ja, guten Morgen.
Ach, Sie höre ich jetzt laut und deutlich.
Das ja, das ist ja schön.
Ihre Anmerkung oder Frage bitte.
Ja, ich habe eine Anmerkung. Also ich war auch einmal sehr unzufrieden mit meiner beruflichen Situation und ich habe es dann gelernt, eine neue Haltung zu meinem Beruf zu entwickeln. Also ich bin Lehrerin und es hatte sich also so entwickelt, ich ging wohl immer ganz gerne, ja, so wie man so eben zur Schule geht, ging ich dahin. Und ich hatte ein sehr nettes Kollegium und das war eigentlich auch so mein Rückhalt. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass es so ein Trott wurde und dass ich lustlos wurde. Und daraufhin habe ich auch eine Ausbildung zur Beratungslehrerin gemacht, so nebenbei. Und dann wurde es wieder irgendwann Trott und dann kam eine besondere Situation, dass meine beiden Kinder weggingen, sodass ich dann alleine war. Also die gingen ins Studium. Die Orientierungsstufe wurde abgeschafft und ich war plötzlich an einer Hauptschule, an der ich gar nicht sein wollte, weil eben meine ganz besonders netten Kollegen weggegangen waren. Eine Beziehung ging zu Ende und ich musste aus dem Haus, einem ganz schnuckeligen Haus, in dem ich wohnte, ausziehen, weil es verkauft wurde. Und ich dachte, ich will alles nichts mehr. Ich will das nicht, ich will nur weg. Und der einzige Gedanke, der mir noch klar in meinem Kopf war, war der, du musst deine Haltung ändern, du kannst nicht immer nur weg von wollen, du musst hinzu herausfinden. Denn wo will ich hin? Was will ich machen? Und dann war der Zufall, in Anführungszeichen, der, dass eine Frau mir einen Flyer in die Hand drückte über eine NLP-Ausbildung, die hier in der Nähe stattfand. Und dann habe ich gedacht, es ist egal, was ich mache, ich muss irgendetwas machen, einfach nur, um was zu tun, um nicht mehr in dieser Situation zu verharren. Und diese Ausbildung habe ich dann über 3 Jahre gemacht, immer so an Wochenenden, immer so eine Einheit.
Das heißt, Sie haben nebenher weiterhin als Lehrerin gearbeitet?
Ja, ja. Und das allererste, was ich bei dieser Ausbildung herausgefunden habe, war, ich gehe gern zur Schule. Mhm. Dass ich eigentlich diese, nicht ohne eigentlich, dass ich diese Tätigkeit gerne mag. Und das Erste, was ich an meiner Haltung verändert habe, ist die, dass ich zum Beispiel nicht im Lehrerzimmer sitze und denke, oh, jetzt muss ich in die, was weiß ich, 7b oder 6a oder so, sondern dass ich gedacht habe, in der Klasse, da ist die und die und die Schülerin und der, und das sind ganz nette. Und ich gehe jetzt dahin und denke daran, dass ich zu diesen Kindern auch freundlich sein will und lege den Fokus darauf. Und so hat sich das dann über die Zeit so entwickelt, dass ich wirklich richtig, richtig gerne in die Schule gehe und keine große Belastung mehr empfunden habe. Und ich konnte manchmal nach der 6. oder 7. Stunde pfeifend ins Lehrerzimmer kommen. Und das wäre so meine Anregung oder meine Anmerkung. Es ist wichtig oder es ist gut, die eigene Haltung zu überdenken. Manchmal ändert sich dadurch schon was am Beruf.
Das ist das, was ich vorhin auch schon mal gefragt habe, Herr Diesburg. Es gibt Fälle, wo Sie vielleicht als Ergebnis Ihres Coachings sagen, wir sind jetzt eigentlich so weit, du musst eigentlich das weitermachen, was du machst, nur irgendwie anders.
Ja.
Das gibt's auch.
Genau. Ja. Also viele Leute suchen der erste Impuls ist, ich muss mich verändern, ich muss mich beruflich verändern.
Ja.
Und dann höre ich von Menschen, dass die das aber alle 2 Jahre tun. Und ihr Heil immer wieder in einer neuen Situation suchen. Aber irgendwie ist das immer genauso blöd, wie es vorher war. Und dann deswegen finde ich es das, was Sie erzählen, ein ganz tolles Beispiel. Mit einer Haltung, die destruktiv ist, wird mir jeder Job irgendwann nicht mehr gefallen.
Ja.
Und ich glaube, das haben Sie ganz toll gemacht. Sie haben sich gut motiviert. Das passt nicht für jeden. Also ich würde nicht jedem sagen, das liegt an deiner Haltung. Ne? Du musst das, du musst nur positiv denken, dann wird alles besser. Das, aber ne, vielen Menschen, glaube ich, geht es so wie Ihnen. Da zeigen Sie einen sehr schönen Weg auch, finde ich. Was ich auch ganz toll finde an Ihrer Geschichte ist, die zeitweise hatten Sie ja tolle Jobs, aber Ihr Leben hat sich verändert, Ihre Situation hat sich verändert. Und das geht eben sehr vielen Leuten so. Ne? 10 Jahre ist ein Job ganz toll, weil er zu uns passt, aber wir verändern uns. Ne? Unsere Persönlichkeit verändert sich, unsere Lebenssituation verändert sich. Und dann ist eben ein Job, der 10 Jahre lang ganz toll war, plötzlich nicht mehr so passend. Wie so ein Pullover, der war lange ganz, ganz prima und mein Lieblingspullover, aber irgendwann ist er das nicht mehr. Und dann müssen wir uns verändern oder eben unsere Haltung verändern. Und da ist Ihr Beispiel, finde ich, sehr schön und sehr exemplarisch.
Ja, und das hat mich auch wieder frisch gemacht. Ich bin jetzt inzwischen 61 und ich habe diese Ausbildung mit 50 gemacht. Mhm. Und das hat wirklich mir so ganz viel Frische und Freude in den Beruf gebracht. Also das, ich gehe immer noch gerne in die Schule, obwohl ich natürlich inzwischen auch merke, es ist egal, wie fröhlich oder freudig ich dahin gehe, es ist eine größere körperliche und psychische Anstrengung, als es früher war.
Ja, aber ich glaube, da kann man gar nichts gegen machen.
Nein,
das muss man einfach nur aushalten.
Das sehe ich auch so. Aber ich sehe, dass ich wegen dieser Haltung vieles gut ertragen kann.
Das ist wunderbar, Frau Grabe. Ich danke Ihnen, dass Sie uns angerufen haben.
Ja, bitte. Ich
wünsche Ihnen ein schönes Wochenende in Meppen.
Ja, danke, gleichfalls.
Tschüss.
Ich war nicht in Meppen.
Ja, fragen Sie, wohin Sie wollen. Das ist ein freies Land.
Nein, ich meine Sie. Ich habe gesagt, danke, gleichfalls.
Ach so, ich dachte jetzt, Sie wollten mir sagen, Sie fahren nach San Francisco noch heute Nachmittag oder so.
Ja, mal sehen, vielleicht.
Danke Ihnen für den Anruf.
Ja.
Tschüss.
Tschüss.
Ich fahre in der Tat wahrscheinlich nach Meppen, aber auch nicht nach Hamburg, im Gegensatz zu Ihnen nachher irgendwann wieder.
Ich fahre nach Hamburg.
Ne? Aber wir gehen jetzt mal am Telefon nach Hamburg zu Tatjana Kaczynski. Guten Morgen, Frau Kaczynski.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie sind jetzt dran. Wir warten auf Ihre Worte.
Okay. Ich bin durch Zufall über Ihre Sendung in Ihre Sendung gepurzelt.
Mhm.
Und sie trifft mich genau in dieser Situation. Auch ich bin gezwungenermaßen, inzwischen würde ich sagen, glücklicherweise in eine Situation gekommen, in der ich mich beruflich umorientieren muss. Und mein Eindruck ist, die Beratung ist nach meinem Gefühl sehr konkret. Es geht bei Ihnen in der Beratung immer sehr konkret schon auch nach draußen und in so ein Ziel. Bei mir war es ganz wichtig, genau davon wegzugehen und nach innen zu gehen und zu gucken, was ist da eigentlich los. Und ich habe über ein Wochenende, was ich zu diesem Thema gemacht habe, da ging es um Talente entdecken und eben nicht Talente zu entdecken, die bedeuten, also ich kann gut ein Fahrrad reparieren oder ich kann gut Sterne basteln oder sowas Konkretes, sondern hineinzugucken. Da habe ich für mich verstanden, in diesem Umorientierungsprozess geht es tatsächlich darum, drinnen zu gucken, was ist da mein Talent? Mhm. Also das, was man vielleicht als personaler Soft Skills nennen würde, ja. Was kann ich gut? Mhm. Und wo fühle ich mich wohl? In welchen Situationen fühle ich mich wohl? Und wenn ich die dann genauer angucke, aha, dann kommt vielleicht zutage, was eigentlich das ist, was mich glücklich macht. Mhm. Und wenn ich das in den Beruf kriege, dann ist es klasse.
Bin ich völlig bei Ihnen.
Wobei ich auch Abstand nehmen wollen würde von dem Wort Traumberuf.
Ja.
Weil ich glaube, wenn wir das so aufhängen, dann können wir mal gleich aufhören damit. Ja, also ich sag mal, da oben anzukommen, an dieser riesenweit hoch aufgelegten Messlatte Traumberuf, ich glaube, da kann man nicht gleich oben ankommen. Da muss man ganz unten einsteigen mit ganz, ganz, ganz kleinen Schritten.
Aber und dann kommt man da vielleicht hin. Eddie Box sofort aber nur zu dem Wort Traumberuf, weil ich jetzt fast gesagt hätte, ich habe meinen Traumberuf jetzt seit 26 Jahren, funktioniert. Aber bevor wir uns da missverstehen, vielleicht ist es auch eine Frage, Frau Kaczynski, des Begriffs, also wie man das meint. Wenn wir jetzt unter Traumberuf nur nehmen Astronaut, Bundeskanzler und Filmschauspieler, dann haben Sie vielleicht recht, aber wenn man sagt, ein Traumberuf ist einfach ein Beruf, von dem man zumindest glaubt und vielleicht zu Recht glaubt, was Sie gerade gesagt haben, wenn ich das beruflich machen darf und davon sogar noch leben kann, bin ich glücklich. Das wäre für mich so die Definition von Traumberuf. Also rein theoretisch kann Traumberuf auch Postbote sein, wenn man sagt, ich finde das schön, bin viel draußen, die meisten Leute sind nett und ich lese gerne mal eine Postkarte. Also ganz im Ernst, also Traumberuf ist für mich eben nicht nur Astronaut und Schauspieler.
Ja, okay, ja. Ne? Da sind wir sofort beieinander. Also für mich wäre Kanzlerin auch überhaupt kein Traumberuf.
Das ist nochmal eine ganz andere Frage, ja, ja.
Mit vielen Leuten steht das so im Weg. Ne? Mhm. Viele Leute meinen, sie müssen ihre Berufung finden und ihren Traumberuf und müssen brennen für das, was sie tun und merken aber, sie haben da keine Idee. Vielleicht haben sie ein paar ganz gute Ideen, Berufe, die sie vielleicht ganz gerne machen würden, aber eben kein Traumberuf. Und das blockiert die Leute eher. Deswegen finde ich, Ball ein bisschen flach halten und erstmal gucken, was möchte ich dann ganz gerne machen. Ne? Und ich bin da ganz bei Ihnen. Was entspricht meinen Talenten, meinen Wünschen, meiner Persönlichkeit? Und das kann ja auch durchaus etwas sein, dass ich vielleicht erst in 5 Jahren erreiche, weil ich noch ein paar Umwege gehen muss. Ne? Ja. Nur wenn ich so der Meinung bin, ich müsste jetzt vielleicht mit Hilfe eines Coachings in einem halben Jahr meinen Traumberuf haben, dann finde ich das derart verschreckend und verschüchternd, dann bewege ich mich wahrscheinlich gar nicht mehr.
Ja, das denke ich auch.
Hat sie bei
ich würde
Ihnen
gerne noch was sagen.
Ja, bitte.
Bitte?
Bitte, ich höre Ihnen zu.
Ich würde gerne noch was sagen zum Anfang. Als ich bei Ihnen reinging in die Sendung, ging es gerade um die Frage, nicht die Antworten suchen, sondern die Fragen leben. Mhm. Das fand ich, trifft mich genau, ja. Aber ich hätte mir dafür gewünscht, ganz konkret, wie denn? Also ein Hinweis, 1, 2, 3, 4 Hinweise dazu. Wie mache ich das denn, eine Frage zu leben? Wie tue ich das denn?
Ich glaube, das war das
ganz
Thema
konkret.
Auch Interessen. Wie finde ich raus, was mich interessiert?
Und genau, und wie tue ich das?
Genau.
Also richtig praktisch.
Das ist leider gerade die Frage, der man sich eben nicht so ganz praktisch nähern kann. Da kann ich nicht sagen, nehmen Sie sich 3 Monate, machen Sie das, weil es hier tiefer geht. Wie Sie ja auch gesagt haben, ne? Wie finde ich mein Talent heraus? Ich muss mich auf die Suche machen, ich muss rausgehen, ich muss in Kontakt gehen mit der Welt, aber auch mit meinem Herzen, das, was Sie sagen. Ich muss auch in mich reingucken. Und das ist ja so eine Suche, das wissen wahrscheinlich die meisten von uns, die kann man nicht mal so eben funktionalisieren und sagen, ich suche jetzt mal 3 Stunden oder was ich vorhin sagte, ich mache mal einen Test und dann weiß ich, wer ich bin und wie ich ticke und was mich interessiert. So geht das leider nicht. Ja, also das Konkreteste, was ich da sagen kann, ist, machen Sie sich auf, Sie nicht mehr, Sie haben es gefunden, aber Menschen, die sich das fragen, machen Sie sich auf die Suche. Das klingt zwar erstmal ziemlich schwammig, aber das meine ich auch sehr konkret. Wie mache ich mich heute Nachmittag, 10.53 Uhr, heute Morgen, auf die Suche? Was kann ich tun? Wo kann ich heute Antworten kriegen? Ja, und das verlangt sehr viel Aktivität. Ne? Das heißt nicht, ich bohre mal in der Nase und grübel ein bisschen. Nee, rausgehen, in Kontakt gehen mit der Welt und mit mir.
Ja, aber auch auf dem Sofa sitzen und in der Nase bohren. Ganz wichtig.
Auch mal wichtig, bin ich auch bei Ihnen.
Ich habe gerade Lust, in der Nase zu bohren, aber kann ich nicht hier. Ich habe noch einen Gast im Studio, sonst sieht es ja im Radio keiner. Frau Kaczynski, ich danke Ihnen sehr und wünsche Ihnen auf dem Sofa und beim Rausgehen in die Welt viel Erfolg, aber auch viel Spaß.
Vielen Dank.
Danke, tschüss nach Hamburg.
Tschüss. Vielen Dank, tschüss.
So, jetzt mache ich hier Hörerlotto. Die Leitungen sind wie eigentlich immer am Ende der Sendung. Können Sie jetzt psychologisch nicht erklären, es trauen sich alle, wenn sich schon jemand getraut hat, sind sie voll. Alle wären interessant. Und ich klicke einfach mal auf diese Leitung. Das ist Dirk Petermann aus Berlin. Sie haben jetzt erstmal das Telefonlotto gewonnen. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen, die Herren.
Sie sind der Letzte, können Fragen, Anmerkungen machen, bitteschön.
Ja, die Situation ist die, ich schließe mich der Vorrednerin an, hier vom wegen Traumjob. Ich bin irgendwie seit 10 Jahren auf der Suche danach und habe festgestellt, irgendwie habe ich gar keinen Traumjob. Ja? Also bin seit 10 Jahren selbstständig und versuche irgendwie auch seit 10 Jahren da schon wieder rauszukommen, weil ich bin am Bau tätig und macht mich eigentlich gar nicht glücklich. Bin meistens alleine am Arbeiten und bin eher so der kommunikative Typ. Und das Einzige, was mich glücklich macht außerhalb meiner Familie, das ist Sport treiben. Ja. Und finde ich leider keinen Weg, wie ich mit Sport mein Geld verdienen kann. Mhm. Und die Frage ist halt, dieses Suchen, was ich seit 10 Jahren habe, habe ich immer am Sport vorbeigeleitet und habe es nebenbei gemacht. Ob ich mich darauf konzentrieren solle und wenn ja, wie kann ich das tun, weil ich ja 3 Kinder habe und irgendwie mich gar nicht traue, meine Selbstständigkeit zu verlassen.
Mhm. Ja. Ich weiß nicht, das ist vielleicht eine frustrierende Antwort. Nicht für jeden ist diese Konstruktion, mein Beruf macht mich glücklich, der richtige Weg. Es gibt Leute, die sagen, okay, mein Job ist okay, aber auch nicht mehr. Und das, meine Glücksgefühle, meine Zufriedenheit, meine Lebenszufriedenheit, die hole ich mir im privaten Bereich. Also ich kann Ihnen natürlich nicht sagen, wenn Sport Ihr das größte Thema Ihres Lebens ist, dann müssen Sie das auch zu Ihrem Beruf machen. Das kann nicht jeder. Das geht nicht immer. Ich versuche zwar Menschen anzuregen, darüber nachzudenken und auch eben ein bisschen weiter zu schauen. Ne? So muss ja nicht nur Sport machen sein. Es kann ja auch Thema Sport in allen möglichen Aspekten sein. Kriege ich das irgendwie zusammen? Wenn ich Buchhalter bin, aber mich für Sport interessiere, kann ich für einen Sportartikelhersteller Buchhalter sein. Das ist nicht mein Traumberuf, vielleicht nicht das höchste der Gefühle, liegt aber so ein bisschen näher an dem dran, was mich interessiert.
Ja,
es gibt nicht für jeden die eierlegende Wollmilchsau, das ist leider so.
Ja, das habe ich in den letzten 10 Jahren schon gemerkt irgendwie, weil, wie gesagt, ich bin als Handwerker tätig, da bin ich auch irgendwie nicht qualifiziert in irgendeiner anderen Richtung. Also ich müsste mich doch wirklich dann beruflich neu umorientieren und das ist halt so schwierig mit 3 Kindern, nicht wahr?
Also Sie haben doch gesagt, was Sie manchmal stört da bei Ihrer Arbeit, vor allen Dingen auf Baustellen, ist, dass Sie viel alleine arbeiten und Sie sind eher der soziale Typ. Ist es nur das oder macht auch das eigene, was Sie wirklich machen, diese handwerkliche Tätigkeit, keinen Spaß?
Nee, doch. Ich bin ja, wie gesagt, da so als Freiberufler tätig und habe mich so konzentriert auf eine Sache, die mir Spaß macht. Also ich arbeite draußen als Gartenlandschaftsgärtner, Bauer viel. Und das macht mich schon so ein bisschen glücklich, wenn ich sehe, was ich erreicht habe, ja, wie ein Grundstück vorher aussieht und danach und so. Mhm. Aber ich bin halt wirklich immer alleine und ja, da fehlt mir halt so ein bisschen die Kommunikation mit anderen Menschen. Ja.
Und da gibt es keine Möglichkeit, in irgendwelche Projekte reinzukommen, um mit anderen zusammenzuarbeiten? Für größere Aufträge?
Nee, das ist auch so, dass es oftmals über das Jahr gar keine Aufträge gibt. Ja. Und diese Unsicherheit mit der Familie im Hintergrund, das ist halt auch ein Aspekt.
Ja. Und Kooperation mit anderen, mit Leuten, die was Ähnliches machen oder was Komplementäres machen?
Ja, also meistens läuft es tatsächlich nur so über Kooperation.
Ja.
Aber ich werde mich weiterhin darauf konzentrieren, meinen Sport zu treiben in der Freizeit.
Das sollten Sie auf jeden Fall tun.
Ja.
Und sehen Sie es mal so, das ist jetzt nicht zynisch gemeint, aber ich meine, wenn Sie in dem Bereich, wo Sie arbeiten, arbeiten Sie immerhin meistens draußen und Sie arbeiten körperlich. Stellen Sie sich vor, mit Ihrer Neigung zum Sport wären Sie jetzt Buchhalter irgendwo.
Richtig, ich glaube, deswegen habe ich mich auch darauf konzentriert, so eine Arbeit zu machen, weil ich muss mich tatsächlich jeden Tag bewegen an der frischen Luft, sonst würde ich ein unglücklicher Mensch sein. Und der bin ich zum Glück nicht.
Mhm. Dann sind Sie, um auf die Statistik vom Anfang der Sendung zurückzukommen, was ist 85 minus 25? Ich weiß, es ist sehr einfach, aber ich kann nicht rein 60. Dann sind Sie eben in der 60%-Gruppe, was deutsche Berufstätige angeht. Da können Sie zumindest sagen, ich bin bei der Mehrheit.
Super.
Ja, ich weiß, dass das ein schwacher Trost ist, Herr Petermann. Mehr haben wir jetzt gerade nicht.
Nein, wie Sie es merken, ich bin glücklich.
Das ist gut.
Dann wünsche ich Ihnen ein wunderschönes Wochenende erstmal und dann schöne Feiertage.
Ebenso, danke sehr.
Tschüss noch.
Tschüss. Berlin.
Das ist vielleicht ganz wichtig für alle, die, glaube ich, die ganze 2 Stunden nur darauf gewartet haben, dass ich die Bücher nochmal deutlich nenne. Achtung, ich tue es gleich. Aber davon abgesehen, das ist ganz wichtig. Mit 2 Begriffen können Sie ja, arbeiten Sie ja nicht so gerne. Traumberuf, aber auch realistisch. Realistisch mögen Sie nicht, weil aus realistisch wird meistens unrealistisch. Und dann ist jede Idee wieder kaputt. Ne? Also beide Extreme lieber nicht.
Ich hatte mal, als extremstes Beispiel zum Thema realistisch, hatte mal einen Klienten, der von einem Anteil von sich sprach und der sagte, ich kann nichts, ich bin nichts, ich bin nichts wert und also wirklich ganz mies. Und dann fragte ich den, wie würden Sie diesen Anteil dann nennen? Und da sagte er, das ist mein Realist. So, und viele Leute sagen eben so reflexhaft, etwas sei nicht realistisch, weil zu alt, was wir alle schon hatten. Das hat nur mit Realismus herzlich wenig zu tun. Also, ne, das ist in erster Linie, drückt sich da aus eine Angst, irgendein Glaubenssatz und eine Blockade.
Deswegen mag ich das Wort nicht. Eine gute Ausrede
dafür. Oder eine gute Ausrede.
Faul ist. Faulheit spielt auch eine Rolle.
Oh, aber hallo.
Ich bin jetzt nicht faul, sagt diese beiden langen Titel, die beiden Bücher von Tom Diesbrock heißen. Das erste heißt, Ihr Pferd ist tot, steigen Sie ab, wie Sie sich die innere Freiheit nehmen, beruflich umzusatteln. Und das zweite heißt, jetzt mal Butter bei die Fische. Da merkt man, dass er nicht aus dem Allgäu kommt. Jetzt mal Butter bei die Fische, das Selbstcoaching-Programm für Ihre berufliche Neuorientierung. Und beide Bücher sind im Campus Verlag erschienen und die Internetseite tomdiesbrock@einwort.de gibt's auch noch. Da findet man das alles. Herr Diesbrock, ich wünsche Ihnen weiterhin viel Spaß bei Ihrem Traumberuf und danke Ihnen sehr, dass Sie heute bei uns waren.
Ja, danke gleichfalls und tschüss.